Mäusen und Magiern. Klingt wie ein Disney-Animationsfilm aus den 70ern. Ist das nicht sogar bei Der Zauberer und die Hexe? Werden die nicht auch in Mäuse verwandelt an irgendeiner Stelle? Naja, ich drifte ab. Bevor wir hier uns komplett überschlagen, herzlich willkommen zu Auto Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für Freizeitattraktionen aller Art und Größe in den Bereichen Operations, HR und Guest Experience. Das heißt also, wenn ihr da draußen eine neue Attraktion gründet, einen neuen Bereich gründet, baut, wie auch immer, oder ihr seid komplett fremd aus der Branche und wollt rein in diese tolle, wilde, bunte Branche, dann bin ich euer direkter Ansprechpartner für die drei genannten Bereiche und helfe euch gerne, eure Attraktion und vor allen Dingen eure Mitarbeitenden auf ein neues Level zu heben. Und wenn ihr neu hier in diesem Podcast sein solltet, dann würde ich mich doch freuen, wenn ihr direkt auf Folgen klickt oder abonnieren, damit ihr keine neue Folge verpasst. Und natürlich für die Langhörigen, ist das Deutsch? Keine Ahnung, für die, die schon länger dabei sind und ich weiß auch, dass ich hier eine große Community habe, tut mir den Gefallen, gerade bei Spotify und auf iTunes Podcasts gerne mal bewerten. Das hilft diesem Podcast auch ungemein an Reichweite zu gewinnen und das würde mich freuen, gerade jetzt mit dem neuen Jahr nochmal den nächsten Gang einzuschalten und so viele Leute wie möglich hier in dieses Format zu holen. Und in dieses Format holen, da bin ich auch eigentlich schon beim Thema. Denn ich habe mir Verstärkung geholt in Form einer Location. Ihr habt das ja letztes Jahr mitbekommen. Wir haben letztes Jahr das war die November-Folge, eine Folge aufgenommen im Europapark, im hauseigenen Podcast-Studio, Studio 78. Und da habe ich bevor wir die Talk-Folge aufgenommen haben, noch ein Interview aufgenommen. Und das Interview war wirklich sehr, sehr herzig, denn diese Person kenne ich schon etwas länger, denn unsere Wege haben sich schon mal gekreuzt. Und da kommt auch der Titel her von Mäusen und Magiern, denn es geht natürlich einmal um die Euromaus, also nicht im direkten Sinne, sondern als Arbeitgeber an dieser Stelle, und um Magier, um den großen Zauberer Merlin Entertainments aus UK, denn dort hatten sich nämlich unsere Wege schon mal gekreuzt. Also, hier ist für euch das Interview mit Lukas Metzger, Head of Operations aus dem Europapark. Tipptopp. Alles klar. Lukas, wollen wir anfangen?
Auf jeden Fall, sehr gerne.
Du bist super bereit, ne?
Ich bin super bereit. Hörst du mich richtig?
Ich höre dich super gut.
Sehr schön, super.
Und ich meine, das ist ja auch nichts Neues für dich hier, oder? Ich meine, du bist ja jetzt schon eigentlich eine Mediengestalt.
So würde ich es tatsächlich nicht nennen, aber ich hatte schon ein, zwei Mal auch das Vergnügen und die Ehre, auch hier auf diesem Stuhl sitzen zu dürfen. Freue mich aber natürlich auch jedes Mal, wenn ich das aufs Neue machen darf.
Und wenn ihr jetzt gerade hört, welcher Stuhl, weil normalerweise nehme ich ja immer nur solche Dinge remote auf oder wir sitzen vielleicht in irgendeiner Sitzecke auf einer Messe, aber heute ganz besondere Situation. Ich bin im Studio 78 im Europapark und mir gegenüber, vielleicht habt ihr die Stimme schon erkannt, sitzt Lukas Metzger. Schönen guten Morgen, Lukas.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Und weißt du was? Wir haben ganz schön viel gemeinsam.
Ja, das habe ich mir ehrlicherweise auf dem Hinweg im Auto, habe ich das auch gerade einmal kurz im Kopf durchgegangen, wo sich überall unsere beiden Karrieren schon mal so überschnitten haben. Da gibt es nämlich doch irgendwie auch ein, zwei Überschneidungen, oder?
Und vor allen Dingen eine gemeinsame Origin-Story, denn wir beide sind irgendwie Fans, aber haben irgendwie diesen einen Schritt durch die Tür geschafft und sind jetzt plötzlich mitten in der Branche. Aber Lukas, für die Leute, die dich jetzt nicht kennen, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Wer bist du? Also Lukas Metzger, haben wir schon gehört, aber was machst du und wo kommst du her? Wo ist dein Ursprung?
Okay, also gut, Lukas Metzger, aber das hast du gerade eben schon gesagt, aber mein Ursprung ist, wir sitzen hier im wunderschönen Europapark und das ist jetzt aktuell mein Job. Also ich bin Parkleiter hier im Europapark und das ist eigentlich aber auch der Beginn meiner Geschichte. Ich bin nämlich direkt hier in einem Nachbardorf aufgewachsen und habe dann so relativ früh erkannt, dass das mit diesen Freizeitparks doch irgendwie ziemlich cool ist.
Ja. Und wie hat sich dann da rein verschlagen? Ich meine, bist du einfach hier irgendwann mal hingegangen, hast gesagt, hallo, ich möchte jetzt hier arbeiten? Oder wie war dein erster Schritt?
Ich muss tatsächlich sagen, dass das Ganze hat, glaube ich, schon so ein bisschen auch mit meiner Tante begonnen. Die war hier über ja fast Jahrzehnte lang eine Kassiererin und hat vorne noch damals, als es noch das, als es noch kein Online-Ticketing gab, die Eintrittskarten vorne verkauft. Und das hat sie immer so nebenbei gemacht, am Wochenende, am Sonntag, an Feiertagen. Und ich durfte da immer relativ oft mit ihr mit. Und habe dann echt noch ganz tolle Erinnerungen dran, wie ich dann immer so ein bisschen so neben diesem Schalter, ich weiß gar nicht, ob man das durfte, ist ja egal, ich saß da auf jeden Fall immer so ein bisschen nebendran, so unter dem Tisch und habe dann so mitgeschaut. Und dann, als sie Feierabend gemacht hat, sind wir eine Runde gemeinsam Geisterbahn gefahren. Und das war schon echt immer ganz schön cool, das so zu machen. Und dann bin ich dann doch schon so ein bisschen in das Fansein abgedriftet irgendwann, als man alt genug war und merkte, okay, es gibt nicht nur Europapark, es gibt auch noch ganz viele andere tolle Freizeitparks hier in der Region. Und durfte die dann, das war dann gerade so die Zeit, ich klinge furchtbar alt, aber so ist es leider, als dann so diese Online-Communities aufkamen mit Fanforen, man organisierte sich irgendwie, also das war doch vor Facebook und Instagram und so, das waren so wirkliche Foren, wo man sich so austauschte über irgendwelche Themen. Und da bin ich dann irgendwann reingekommen in diese Fan-Bubble, so nenne ich es einfach mal. Und durfte da auch viele, viele tolle Menschen kennenlernen, die mich irgendwie auf meinem weiteren Weg auch begleitet haben. Zum Beispiel auch, ich weiß, er war auch schon mal zu Gast bei dir im Podcast, Miro Gronau, so, den ich so durch dieses Fansein kennenlernen durfte, der mich dann irgendwie auch bis heute so ein bisschen auf meinem Karriereweg auch begleitet hat und bei dem ich auch wirklich um viele, viele Antworten in schwierigen Situationen sehr dankbar bin. Deswegen, lieber Miro, an dich ein herzliches Dankeschön, dass du da immer so unterstützend zur Seite stehst, wenn irgendwas sein sollte.
Also am Europapark, da führt kein Weg dran vorbei an Miro Gronau.
Ja, aber ich glaube tatsächlich auch, wenn man sich so mit mehreren Leuten aus der Branche, so in unserem Alter, würde ich es mal sagen.
Jetzt muss ich kurz fragen, du hast gerade gesagt alt und unser Alter. Ja. Von welchem Jahrgang bist du?
Ich bin Jahrgang 90.
90, gut, 85.
Okay, ja. Na gut. Okay.
Also ich fühle
mich älter, als ich bin. So. Also passt es dann am Ende des Tages ja auch wieder irgendwie, oder?
Ja.
So, und so, jedenfalls Fan sein, Europapark, viele tolle Menschen kennengelernt und irgendwann habe ich dann aber doch zwischendurch mal eine Ausbildung gemacht, Informatikkaufmann.
Ach, wirklich?
Ja, habe ich sogar beendet, bevor ich da in die Parks eingestiegen bin. Ich war immer so nebenbei als Aushilfe hier im Park tätig, also mein erster Job hier im Park war ich war ein Fahrer auf der Panoramabahn.
Oh.
So, also die Eisenbahn, die durch den Park durchgeht. Wobei, nee, das war gerade eine Lüge. Ich war kein Fahrer, ich war Bahnhofsvorsteher am Bahnhof Deutschland. So, und habe im Prinzip einen ganzen Sommer nichts anderes gemacht, als die Kette auf und zu, damit die Gäste einen aussteigen.
Aber konnten. Große Verantwortung.
Total. Und ich fand es erstmal, weißt, bewirbst du dich hier so im Freizeitpark und hast da voll Bock auf eine große Achterbahn. Hab dann so wirklich von der Silverstar und keine Ahnung geträumt, um da zu arbeiten. Und dann war ich bei der Panobahn und war da irgendwie erstmal so ein bisschen geknickt. Aber ich habe relativ schnell erkannt, wie super viel Spaß das da einfach machte, weil ich da wirklich so in diesem Sommer so viel Gastinteraktion kennenlernen durfte und ich wirklich feststellen konnte, wie viel Spaß das macht, wenn man sich auf den Gast einlässt. Mhm. Und sich da, ich meine, man hat ja zwischen den Zügen immer so 4-5 Minuten Zeit, da hat man schon echt auch Zeit, um mit dem Gast zu interagieren, ja, und ich habe das da auch immer mal so ein bisschen geliebt zu verstehen, was möchte der Gast gerade und was kann man denen vielleicht für Tipps mitgeben, ich war ja schon ein Park-Insider, kannte mich überall ganz gut aus, so was kann man denen mitgeben, damit man sich im Park besser navigiert, damit man eben alle Highlights macht, das hat schon echt wirklich viel Spaß gemacht. So, egal. Ich war nebenbei jetzt Aushilfe unterwegs. Wenn ich gerade zu viel rede, unterbrichst du mich einfach.
Das ist ein Podcast, so funktioniert das.
Okay, das ist gut, danke. und habe dann eben diese Informatik-Ausbildung gemacht und habe dann aber relativ schnell erkannt, ich möchte nicht für mein restliches Leben verantwortlich sein für die Excel-Probleme von anderen Menschen. Das klingt böse, aber sorry, es war halt tatsächlich so.
Es ist so.
Hab dann, das war damals auch so ein Trend, irgendwas mit Medien studiert, nachdem ich die Ausbildung gemacht habe in Offenburg, Medien und Informationswesen. Das hat viel Spaß gemacht, da haben wir irgendwelche Dinge produziert und gemacht und getan. Nebenbei habe ich dann angefangen, hier im Gästeservice, also bei der Info am Haupteingang zu arbeiten, Tickets zu verkaufen, Beschwerden anzunehmen. Das war wirklich, wirklich super. Und dann wollte ich, aber ich gemerkt habe, okay, das Medienzeug, das ist ganz witzig, macht irgendwie auch Spaß, aber das ist nicht ganz so meine Berufung. Ich gehöre eher Richtung Freizeitpark, habe das dann eben beendet und wollte dual Freizeitwirtschaft studieren.
Das war dann wahrscheinlich der Weg, wo du dann beim...
Auch.
Tatsächlich nicht.
Nee, okay, nee, ich dachte, du wärst 2 Jahre vor mir gewesen. Okay. Okay.
Aber war das dein Schritt, wo du dann bei Merlin gelandet bist, mit dem dualen Studium?
Das war dann der Schritt, wo ich bei Merlin gelandet bin, genau, einfach weil ich hatte mich natürlich hier auch im Europapark beworben, habe eine Absage bekommen und war unglaublich enttäuscht darüber, dass ich, nachdem ich, wie ich damals fand, eine wirklich tolle Bewerbungsmappe fertig gemacht hatte, habe eine Absage hier vom Park bekommen. Und da muss ich wieder, sorry Miro, deinen Namen nennen, der dann meinte so, hey, das ist doch eigentlich auch für dich eine echt super, super gute Chance. Du hast jetzt hier die Zusage von Merlin Entertainments. So, da war ich beim Assessment Center und das hat offensichtlich ganz gut geklappt. Die wollen dich im Heidepark. Und das ist für dich doch eine wirklich tolle Gelegenheit, kennenzulernen. Du bist jetzt hier im Europapark, geführt und im Besitz der Familie Mack. Hast jetzt aber auch die Gelegenheit, die Arbeit eines Freizeitparks in einem großen Konzern kennenzulernen. Nutzt doch diese Gelegenheit.
Ja.
So, habe ein bisschen gebraucht, um das zu sehen. Und das durfte ich dann eben auch machen. Und nach dem 3-jährigen Studium an der DHBW Ravensburg, kurze Werbeunterbrechung, falls ihr wirklich gerade am Überlegen seid, ob ihr in die Branche der Freizeitparks einsteigen möchtet und überlegt, Mensch, was kann ich tun, was kann ich studieren, schaut euch bitte unbedingt Freizeitwirtschaft an der DHBW Ravensburg an. Super viele tolle Dozenten und wirklich auch aus der Branche und es hat mir echt wahnsinnig viel, viel geholfen, da einzusteigen. Schaut es euch bitte einfach an.
So. Werbung Ende.
Werbung Ende, vielen Dank. Sorry. und habe dann da dieses Studium gemacht und durfte danach dann auch noch knappe 3 Jahre lang im Heidepark bleiben. Wurde da wieder auf eine Position gebracht, wo ich am Anfang nicht ganz so happy damit war, um ehrlich zu sein. Ich war dann Hotel Operations Manager. Dachte so, was will ich denn bitte mit Hotels? Ich will doch in den Park und mag nicht so unbedingt Hotels. Damals. Wieder eine komplett falsche Wahrnehmung von mir, weil das einfach extrem wichtig für mich war zu verstehen. Alle Freizeitparks werden jetzt zu Ressorts, so, oder viele zumindest. Und da einfach diese notwendige, enge Verzahnung zwischen einem Freizeitpark und dem Hotel dazu und wie schwierig es auch sein kann, diese Verzahnung hinzubekommen, dass es für den Gast wirklich einen perfekten Aufenthalt wird. Und das hat mich super, super weitergebracht. Und deswegen bin ich extrem dankbar um die Zeit.
Das ist, also ich seh schon wieder 2 weitere Parallelen. Ja. Die erste Parallele ist, ich habe auch eine IT-Ausbildung früher gemacht, tatsächlich. Ja.
Also auch Informatik?
Bei mir war es der informationstechnische Assistent und eigentlich mit dem Hinweg oder Hinblick darauf, irgendwann mal IT zu studieren.
Okay.
Habe aber sehr schnell gemerkt, IT macht mir zwar Spaß, aber deine genannten Excel-Tabellen und alles, was dahinter steckt, kann ich auf Dauer nicht.
Und vor allem halt auch, wenn man dann einmal im Familien- und Freundeskreis diesen Ruf weg hat, da kommen dann so vor, Lukas, schau das immer ganz kurz an.
Ja, weil hier ist was aufgeplöppt, kannst du mal gucken.
Drucker sind immer noch, trotz Informatikausbildung, immer noch mein Endgegner.
Das ist immer noch das große Mysterium da draußen. Das finde ich spannend. Und zweite spannende Sache ist, diese große Frage, wo geht's hin, was will ich tun? Und dann landet man plötzlich bei Merlin. Und da kann ich deine große, nicht Enttäuschung, aber dieses Selbsthinterfragen gut verstehen, so, ja, aber was mache ich denn jetzt hier? Und jetzt, das hilft mir doch gar nicht, ich will doch eigentlich woanders hin. Aber dann einfach dieses Durchziehen, Durchbeißen und sagen, nein, das hilft mir ja doch irgendwie, von außen einfach nochmal die Bestätigung bekommen und dann sagen, nee, das macht ja was. Und Merlin ist, und das wissen wir beide ja auch, eine sehr große Firma, eine sehr komplexe Firma, die ihre guten und ihre bösen Seiten hat. Aber alles in allem würde ich heute immer noch sagen, auch mit Hinblick auf die DHBW da unten in Ravensburg, das in Kombination, ich habe es, wie gesagt, selber nicht gemacht, aber ich kenne super viele Leute, die dadurch sehr viel gelernt haben, sehr gut aufgestiegen sind. Und die sagen, das war eigentlich die beste Zeit, learning-wise, die sie so hatten.
Ist es absolut. Ich meine, wenn man sich mal anschaut, die Diversität, die jetzt der Merlin-Konzern, um einfach mal Beispiel zu bleiben, es gibt bestimmt noch einige andere Parksgruppen, wo man das ähnlich hat. Das ist schon Wahnsinn, welche verschiedenen Möglichkeiten man hat. So, ich habe dann irgendwie auch relativ, ich wusste dann für mich, diese Perspektive endet bald, hier das Hotel zu machen. Da habe ich jetzt gelernt, das habe ich irgendwie, dachte ich, damals verstanden soweit, jetzt ist es Zeit für irgendwas. Und ich dachte wirklich, okay, Merlin betreibt ja so viele Parks weltweit. Warum nicht mal für eine gewisse Zeit nach Singapur, nach Malaysia, nach...
Kann ich nur empfehlen, Malaysia, beste Zeit.
Genau, genau, du warst ja im Legoland Malaysia.
So, genau.
Deswegen wollte ich es eben gerade so als Beispiel bringen und war da auch wirklich kurz davor, das so zu tun. Und irgendwann dann rief mich Sabrina de Carvalho, die damalige Geschäftsführerin des Heideparks, an und meinte so, hey, Michael Mack kommt vorbei, möchtest du ihn nicht im Park rumführen und im Hotel?
Wow.
So, und ich dann, ja, und ich das dann gemacht. Sollte man dazu sagen, ich hatte mich im Hintergrund einfach auch mehrere Optionen zu haben, auch schon ein, zweimal beworben hier im Park wieder und hatte halt auch noch eine Bewerbung offen. Aber dennoch scheint dann diese Tour im Park und im Hotel ganz gut gepasst zu haben, weswegen ich dann eben hier auch ein Vierteljahr später als sein Assistent anfangen durfte.
Ja.
So, und das ist im Prinzip die Geschichte, wie ich vom Europapark zurück zum Europapark kam.
Dann hast du jetzt quasi einmal die große Hafenrundfahrt durchgemacht, alles mitgenommen.
Genau. Was für mich aber super, super wichtig war einfach, weil ich brauchte es niemandem sagen, hier Rust ist jetzt nicht unbedingt zentral gelegen.
Es sollte auch nicht.
Es sollte auch nicht, ja, aber ich durfte in Hamburg wohnen oder ich wohnte in Hamburg und bin da sehr froh drüber, dass ich jetzt auch, also ich komme hier vom Land, direkt Nachbarort von Rust und durfte jetzt auch da mal 3 Jahre lang in der Großstadt leben, was für mich extrem wichtig war, weil jetzt kann ich wieder mit gutem Gewissen sagen, okay, ich bin halt in der Dorfsocke und fühle mich da super wohl, Großstadt hatte ich, war cool, aber reicht.
Ja, verstehe ich total. Ja. Berlin war für mich auch Endgegner. Also habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Ich bin auch, ich bin Ruhrgebietskind, ich werde auch, glaube ich, für ewig leben. Also, aber meine andere Frage ist, was mich halt super interessiert, jetzt hast du halt die Corporate Machine durchgemacht, im Sinne von Merlin.
Ja.
Jetzt würde ich den Europapark auch so ein bisschen als Corporate bezeichnen, anhand der Größe, aber es ist ja trotzdem noch Familienunternehmen. War das für dich schwierig, in diesem neuen Konstrukt dann nachher hier auch vor allem als Assistent dann von Michael Mack Fuß zu fassen? Oder war das für dich als Fan, weil du es von außen weiterhin betrachtet hast, doch recht einfach in diese Rolle reinzuschlüpfen?
Ich glaube wirklich, so ein kompletter Rollenwechsel, der ist nie wirklich einfach. Ich glaube, da ist man immer so ein bisschen am Schauen und am Feinjustieren. Aber am Ende war es schon, ich wollte ja immer hierher zurück. So, das war, glaube ich, schon immer, wenn ich ehrlich bin, war das immer so meine Ausgangsperspektive. Ich möchte zurück zum Europapark. Ging dann vielleicht auch etwas schneller als eigentlich geplant gedacht, aber das ist halt so. Es war aber immer so mein Wunsch und deswegen hatte ich mich auch schon immer so ein bisschen mit den Strukturen beschäftigt, wie die Dinge höchstwahrscheinlich hier ablaufen werden. Und deswegen, nein, ich würde nicht sagen, dass es schwierig ist. Es ist anders, das ist, glaube ich, ganz klar. Das ist der Hauptunterschied, ist die Geschwindigkeit tatsächlich.
Schneller oder langsamer?
Das familiengeführte Unternehmen, würde ich sagen, ist immer schneller als der Konzern. Einfach, weil hier die Entscheidungen sehr direkt und die Kommunikationskanäle sehr direkt passieren, während man beim Konzern einfach einen gewissen Zwang hat, sich an gewisse Strukturen auch zu halten, die einfach, das ist der Natur der Sache geschuldet, die einfach etwas länger sein können.
Ja.
Ich mag da jetzt gar keine Wertung in irgendeiner Weise machen. Ich glaube, das hat, wie du vorher schon gesagt hast, das hat eine Ausprägung in gut und schlecht auf überall. Es gibt überall Vor- und Nachteile.
Ja.
Ich hatte wirklich im Heidepark und auch bei Merlin eine wirklich ganz, ganz tolle Zeit. Durfte da sehr viele nette Kolleginnen und Kollegen kennenlernen, zu denen ich zu vielen immer noch bis heute auch wirklich einen sehr guten Kontakt halte. Und es war einfach eine tolle Zeit. Und bin aber natürlich auch sehr dankbar, um dann die Chance hier vom Europapark, von Michael und der Familie Mack zu bekommen, dann eben hier wieder zurück zu meinem Homepark zu kommen.
Das ist ein richtiger Fansprech, Homepark. Und jetzt kommst du ja aus dem Nachbardorf, das heißt, du bist hier komplett in der DNA verwurschtelt. Ich höre keinen Dialekt.
Das kommt bei mir immer so ein bisschen drauf an, mit wem ich mich unterhalte. Ich kann das relativ gut umstellen. Also wenn ich im Prinzip jetzt Lied um mich rum habe, die mit mir zusammen Dialekt schwätzen, wo ich weiß, die schwätzen auch mal Dialekt, dann geht es relativ schnell, dass ich in das Badisch nie komme.
Ja. Ich finde das so sympathisch, genau. Ne? Ich mag das total.
So, aber ich mache es halt natürlich durch diesen Hintergrund, auch im Heidepark gearbeitet zu haben. Da hätte man mich so nicht verstanden. Deswegen ist es, glaube ich, schon auch wichtig, da dann halt irgendwie auch ein zumindest halbwegs gescheites Hochdeutsch machen zu können.
Gescheit. Mhm. Jetzt kommen wir mal zu deiner Rolle, die du jetzt trägst. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen immer die Masteraufgabe hier, den Leuten zu erklären, was macht man eigentlich den ganzen Tag? Und vor allen Dingen, was macht ein Parkleiter? Und die, ich weiß, welche Frage oder welche Rückmeldung hier rumkommt, aber jetzt kommt die direkte andere Frage, was macht er nicht?
Boah, das habe ich jetzt, weißt du, auf die Frage, was macht der Parkleiter, habe ich jetzt immer schon die Antwort, die ich seit einigen Jahren immer gebe. Und das ist meine Comfortzone, das hast du mich hier einmal komplett rausgerissen.
Sehr gut.
So, okay, was mache ich nicht? Ich rede nicht mit, wie die Gastronomie ihr Schnitzel zubereitet. Das ist mir nicht egal, ich esse gerne Schnitzel, aber da halte ich mich raus. Da gibt es Experten, die können das deutlich besser als ich.
Das ist wirklich wenig, was du nicht machst.
Alter, nein, Schwede. Nein, ich bin doch am Überlegen, wie ich das in den richtigen Kontext packe. Das ist, ich bin ja ein von Natur aus neugieriger Mensch und mische mich gerne überall ein, auch wenn ich es nicht überall sollte. Deswegen versuche ich da gerade einen richtigen Rahmen zu spannen. Nein, also wir haben natürlich hier als Parkleiter schon auch so einen generalistischen Ansatz, dass wir im Prinzip einfach schauen, jetzt erkläre ich zwar, was ich mache, aber damit musst du jetzt klarkommen.
Ich wollte nur deine vorabgespeicherte Antwort rauskegeln.
So, wir halten natürlich Kontakt zu allen Bereichen des Parks und im Prinzip sind wir dafür verantwortlich, dass das Produkt des Europaparks vom operativen Gesichtspunkt her so angeboten wird, wie das die Familie Mack möchte. Also im Prinzip gibt es hier einen Qualitätsstandard, der definiert ist. Das ist der Europapark. Mhm. Und wir sind dann für die Durchführung davon verantwortlich. Und haben so aber halt natürlich auch eine Schnittstelle im Prinzip zu allen Bereichen, die es braucht, wo wir einfach gewisse Dinge hinterfragen und hinterfragen müssen. Das haben eine gute Verbindung zu unserem Design und zu unserem Entwicklungsteam. Einfach beispielsweise durfte ich den operativen Part, wenn wir jetzt Voltron Nevera anschauen, da durfte ich mit Patrick gemeinsam schauen, wie wir das operativ hinbekommen. Und da bin ich doch auch ein bisschen stolz drauf, dass das so gut läuft, wie wir uns das eben, Patrick Max, wie wir uns das so gedacht haben. Genau, aber ich bin jetzt nicht dafür verantwortlich, mit dem Design-Team zu definieren, ob wir die Wand jetzt grün oder rot streichen. Da habe ich eine Meinung zu, aber da halte ich mich zurück.
Das machst du also nicht, keine Designentscheidungen oder Farbempfehlungen geben?
Ich versuche immer ganz gern mitzureden, weil, wie gerade gesagt, ich bin ja von Natur aus neugierig und mische mich gerne überall ein, aber bei gewissen Dingen versuche ich mich dann doch auch zurückzuhalten.
Ist das nicht manchmal ein bisschen frustrierend, wäre vielleicht das falsche Wort, weil es zu hart ist, aber ich nehme es trotzdem, dass so eine neue Attraktion da entsteht und man ist, ich sag mal, nur für den Prozess, für den Ablauf da zuständig und die Leute nehmen das wahrscheinlich gar nicht wahr?
Jetzt durfte ich halt natürlich, deswegen glaube ich, sehe ich das ehrlicherweise nicht so. Ich durfte ja gemeinsam mit meinem Patrick Marx stellvertretend für so viele Projektbeteiligte dieses Projekt nach außen repräsentieren. Mhm. So durch das Format der Baudokumentation, wo wir extrem viel Vertrauen von der Familie Macke erhalten haben, als wir das machen durften. Deswegen kann ich das nicht ganz so unterschreiben. Ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Mhm. Aber das gilt jetzt hier zumindest im Europapark, ist es nicht so, wie man das vielleicht aus anderen Strukturen kennt, wo es ein ganz abgegrenztes Design-Team gibt und die stellen dir die Attraktionen hin und geben dir die Schlüssel und sagen, hier bitte viel Spaß. Es war ja schon immer unser Ansatz her, dass der Europapark Showcase für Mack Rides ist und deswegen ja auch diese Betreiberkompetenz, die wir hier haben, so unglaublich wichtig ist. Das heißt, wir halten, auch ich, in extrem engen Austausch beispielsweise mit Ingenieuren aus Waldkirch, um einfach zu schauen, wie können wir die Produkte, die wir auf dem Weltmarkt anbieten, also auf dem B2B-Markt, noch besser machen. Was können wir für Learnings mitgeben, damit eben Mack Rides ihr Produktfolio noch aufbessern kann. Und deswegen sind wir wirklich relativ früh bei den ersten Ideen auch für irgendwelche Erweiterungen schon mit dabei. Jetzt nicht, dass ich da sitze und Masterplan zeichne, dafür haben wir unsere Experten, Aber wir sind auf jeden Fall gefragt und dürfen Input geben. Mhm. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Glaube, das ist auch der Unterschied zwischen hier und anderen geführten Parks, wo es wirklich so ist, wo man sagt, okay, wir haben ja den Bereich, dann kommt da ein Bauteam, die machen den Bauzaun zu und du bekommst einen Schlüssel. Ganz so krass ist es auch nicht, ich weiß, aber ich verstehe, worauf du hinaus möchtest.
Ja, weil, also genau, das ist ja mal das, was ich auch dann mit meinen Kunden habe, diese Diskussion. Klar, wir sind diejenigen, die im Hintergrund arbeiten, aber im Endeffekt ist es ja dann trotzdem der Outcome ist ja, die Leute haben kurze Wartezeiten, wenn wir jetzt mal uns auf Voltron beziehen. Die Mitarbeiter wissen, was zu tun ist. Ja. Alle 36 Sekunden ballert da ein Zug raus, alle haben Spaß und gehen raus und kriegen im Idealfall eigentlich nichts davon mit, weil sobald so ein Prozess auffällt, fällt er negativ auf.
Ja, absolut.
Was war so für dich die größte Herausforderung so in den letzten Jahren hier, seitdem du wieder zurück im Europapark bist? Eine Aufgabe, wo du sagst, das war schon Wahnsinn.
Es ist schon ein bisschen verrückt, man ist da sehr schnell, oder ich zumindest, ich bin sehr gut im Dinge verdrängen. So, ich habe im Prinzip gefühlt diese ganzen 2 Jahre Corona einfach gelöscht. Mhm. So kommt es mir zumindest gedanklich vor. Und immer mal wieder im Park entdecke ich dann noch irgendeiner von diesen gelben Markierungsstreifen, die wir auf den Boden gebrannt haben. Das waren so, wir hatten da so Autobahnmarkierungsstreifen genommen, damit die einfach auch festbleiben. Und die sieht man halt natürlich immer noch. Ne? Und dann bleibe ich da kurz stehen und sinniere und sage, Mensch, das war schon verrückt, was wir da alles gemacht haben in der Zeit. Und das ist dann auch so das Spannende, wie der Mensch oder auch Unternehmen an solchen Herausforderungen einfach auch wachsen, ne? Und im Prinzip auch schauen, überlegen, wir haben jetzt hier die Situation, der Park ist erstmal geschlossen. Wir werden alle, ich war auch in Kurzarbeit, wir waren alle in Kurzarbeit, hier war niemand am Arbeiten, der Park lag brach, der lag still, nicht brach, sorry, er lag still. Und dann aber halt natürlich auch das Unternehmertum der Familie Mack, die einfach sagt so, nein, wir können jetzt nicht einfach nur auf Stopp drücken, wir müssen in irgendeiner Weise uns zum einen vorbereiten und müssen uns überlegen, wie können wir jetzt diesen Stillstand, der ja auch unglaublich finanzielle Einschränkung bedeutet. Ne? Ich meine, also da kam kein Umsatz, da kam gar nichts rein in der Zeit. Dennoch, welche Projekte müssen wir jetzt anschieben, damit wir nicht abgehängt werden in der Zukunft? Und deswegen war in der Zeit hier wahnsinnig viel los, was Bauarbeiten angeht oder andere Projekte oder auch zum Beispiel, wir hatten in der Zeit sehr viel Arbeit in die Voltron gesteckt, ne? wo man auch hätte sagen können, okay, ihr spinnt. Wir haben hier einen Lockdown und ihr wollt über das nächste Großprojekt reden.
Ja.
Aber ich würde schon sagen, die größte Herausforderung war Corona, seitdem ich hier bin.
Ja, ich glaube, also das ist ja so eine einschneidende Situation gewesen, wo ich aber heute sehe, so wie du gerade, diese Dinge, die sich dadurch entwickelt haben. Ja. Ich meine auch jetzt der Eingangsbereich, der sich einfach absolut bei euch verändert hat, was auch so viel mehr ausmacht. Würdest du sagen, du hast auch während dieser Zeit für dich eine Veränderung irgendwie wahrgenommen? Wo du sagst, das hat dich auch zu einem Umdenken oder Umhandeln in irgendetwas?
Ich glaube ehrlicherweise, meine größte persönliche Veränderung war, ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal in einem Club war. So zum Feiern, ich glaube, das ist so ein bisschen was, aber das Spannende, das ist so, wenn ich mich mit Leuten da unterhalte, so aus dem Freundeskreis, das geht uns irgendwie allen so. So, man war noch so ein richtiger Partygänger, sage ich jetzt mal. Dann kam Corona und danach war es irgendwie vorbei.
Ja.
So, also so geht es mir persönlich jetzt. Ich weiß nicht, wie es bei dir oder von deinen Beobachtungen her ist.
Oh Gott, ey, da bist du sowieso bei mir beim falschen Thema. Ja. Jetzt sowieso als Familienvater ist da sowieso mit Feiern jetzt das Thema vorbei. Ich glaube, was ich während Corona für mich viel mitgenommen habe, ist tatsächlich das Thema Digitalisierung. Also ich mache viel mehr digital seitdem her. Habe auch das zu schätzen gelernt, dass man über Landesgrenzen hinaus jetzt einfach auch Dinge mal machen kann. Also auch meine Interviews, dass ich dann einfach mal in Amerika oder irgendwo Leute anschreiben kann und sage, hey, hier über Zoom habt ihr Bock, ich möchte euch kennenlernen. Klar, also solche Sachen. Ja, die Welt ist für mich, glaube ich, durch Corona ein bisschen kleiner geworden. Ja.
Da hast du natürlich recht. Dass für sehr viele Unternehmen war das halt natürlich auch so ein Antrieb, dass man jetzt wirklich gezwungen ist, auf einen digitalen Dienst umzusteigen. Ich glaube, du hast es gerade eben gesagt, unser Eingangsbereich. Wir hätten wahrscheinlich nicht das Online-Ticketing in der Form, wie wir es aktuell haben, wäre Corona nicht gewesen.
Ja.
Und infolgedessen hätten wir auch keinen Eingang umbauen müssen. So, da hast du natürlich recht.
Ja. Wenn du jetzt den Park nochmal so aus deiner Kindheit abrufst, wo siehst du die größte Veränderung, die du heute begrüßt? Und wo siehst du die größte Veränderung, wo du sagst als Fan, oh, da blutet dir so ein bisschen das Herz?
Das ist eine schwierige Frage.
Also Phantasialand-Fans würden wahrscheinlich sagen, oh, ich hätte gerne das Brandenburger Tor wieder. Bitte nicht.
Ich musste ehrlicherweise sagen, ich war jetzt noch nie so ein großer Fan von irgendwelchen emotionalen Dingen. Ich gehe da immer sehr rational dran, einfach wenn man sich mal anschaut. Ja, es gab da einen großen Aufschrei, als wir die Eurosat anfassen mussten. Das ist aber halt irgendwann auch ein Prozess, der einfach erforderlich ist. Ne? Ich meine, niemand kann mit seinem Auto sein Leben lang fahren. So, geht irgendwie wahrscheinlich schon, aber man muss sich fragen, ist der Aufwand, den Nutzen einfach irgendwann am Ende wert? Und ich war da immer relativ rational, wohlwissentlich, dass auch einer meiner ersten Achterbahnfahrten war auf der Eurosat.
Ja.
So, das ist ganz normal und deswegen müssen wir als Unternehmen auch schauen, wie wir mit diesen vielen Millionen Erinnerungen sorgsam umgehen, um die einfach dann auch in eine nächste Generation überführen zu können in irgendeiner Weise. Das ist natürlich schon echt eine große Herausforderung. Aber was ich am schönsten finde, ich kann mich in der Zeit darauf, weiß ich gar nicht. was ich am schönsten finde, sind immer noch diese ruhigen Ecken, wo man auch dann tatsächlich mal, wo ich dann irgendwie auch von während meinem Parkleiterdienst, wenn das Funkgerät dröhnt und das Handy alle paar Sekunden klingelt, dann einmal durch eine eher ruhigere Ecke laufen kann, ob das irgendwie diese, ich nenne es mal, versteckten Wege im Märchenwald ganz am Wasser sind oder auch mal durch den Schlosspark. Da einfach mal durchlaufen, da mal kurz ein bisschen durchatmen. Das macht dann schon Spaß.
Ja.
Das macht schon Spaß, ja.
Du hast jetzt gerade deine Werkzeuge mal angesprochen. Ja. Und ich hatte ja vor ein paar Wochen oder Monaten mal eine Folge im Heidepark aufgenommen und bin da mit einem Ride-Supervisor den ganzen Tag rumgelaufen. Okay, mit dem, oh Gott, oh, tut mir leid, ich habe deinen Namen vergessen.
Okay.
Oh, Benny? Dieser okay, Benny? Oh, tut mir leid. Naja, anyways, aber das Thema Funke und Telefon hat sich auch bei mir so eingebrannt und ich weiß nicht, ob es dir vielleicht auch so geht. So eine Art Phantomschmerz, man geht nach Hause, man hört irgendwo was klingeln und fasst sich so direkt an die Seite. So, ach nee, bin ich ja gar nicht, ich habe ja Feierabend. Ich möchte von dir jetzt aber mal wissen, was sind so deine Top 3 Situationen, die jeden Tag während deines Parkleiterdienstes passieren? So 3 Situationen, die immer wieder einen Anruf oder denkst, ja, kenne ich, weiß ich.
Also im Prinzip das Erste, was gleich passieren wird, in einer guten halben Stunde, ist unser Frühmeeting, wo wir eben mit all den operativen Gewerken einmal zusammenkommen, um einmal durchzusprechen, wie der heutige Tag wird. Da schauen wir uns an, was hatten wir für eine Besucherzahl gestern, welche Probleme gab es gestern, welche Veranstaltungen, und starten dann mit einem Ausblick auf den heutigen Tag. Wie wird das Wetter? Welche Probleme könnten auftreten durch das Wetter zum Beispiel oder durch andere Faktoren? Welche Besucherzahl erwarten wir? Was steht sonst an? Das ist im Prinzip so ein täglich wiederkehrender Prozess. Was dann auch noch passiert, immer gegen, ich glaube, das ist auch so eine Eigenart von uns, immer gegen 13 Uhr wird der Parkschluss festgelegt. So, das bedeutet ja, dass wir kommunizieren ja immer eine Mindestöffnungszeit. Also heute beispielsweise kommunizieren wir, der Park hat geöffnet bis 19 Uhr. Verlängern aber je nach diversen Faktoren, verlängern wir dann die Parköffnungszeit. Ich muss sagen, diverse Faktoren, weil ich könnte sagen Besucherzahl, aber so einfach ist es nicht. wir schauen da auf die wie viele Busgruppen sind da? Wie ist das Wetter am Abend? Gab es Stau heute Morgen? Hatten wir eventuelle Downtimes am Tag? Und basierend auf diesen Faktoren legen wir dann gegen 13 Uhr den jeweiligen Parkschluss fest. Und das ist auch so eine tägliche Routine.
Ja. Und so unvorhergesehene Dinge, die aber auch jeden Tag eintreten? So der klassische Anruf?
Ja, ich bin gerade am Überlegen, weil im Prinzip das ist so, mir fällt gerade nichts ein, weil das dann weiß ich nicht, schon so ins Mark übergeht, dass das passiert. Also irgendwann kommt dann schon der Anruf, wann schließen wir heute? Und ich denke so, jo, es ist kommuniziert, guck halt, habe ich ein I über dem Kopf. Ja, Also, nee, fällt mir gar nichts ein.
Also so bunt gemischt, so divers, ja. Da passiert eigentlich alles jeden Tag.
Ich glaube, man stumpft aber auch so ein bisschen ab, ne? Wenn man dann, ich meine, das brauche ich nicht, dir nicht erzählen, du warst auch lang genug im Gästebetrieb. Es gibt schon witzige Geschichten, die passieren. Mhm. Das ist so einige, wo man sagen würde, okay, das glauben einem Außenstehende gar nicht unbedingt.
Hast du so eine Anekdote, die man auch erzählen kann? Ja,
ich hab mich gerade schon geärgert, das gesagt zu haben, weil ich genau wusste, dass jetzt diese Frage kommt. Nein, ich mag auch gar nicht schlecht über unsere Gäste reden und jede Frage, die kommt, hat ja auch eine gewisse Legitimation. Deswegen will ich das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ich liebe ja den Kontakt mit Menschen, um dann eben auch zu verstehen, worum geht's denn gerade. Genau. Und ich liebe ja auch Beschwerden.
Ich auch. Ich mag, so. Ich liebe das so sehr. Ich freue mich, wenn ich mich einen anrufe und sage, Stefan, wir haben eine Beschwerde. Genau. Denke ich mir so,
ja, geil. Ja. So, das ist aber geht's. Auch so wirklich dieses Reindenken und Verstehen wollen, worum geht es gerade.
Richtig.
Und ich kann da auch nur alle animieren, hey, wenn ihr eine Beschwerde habt, versucht, gebt dem Unternehmen oder dem Park die Gelegenheit, das vor Ort zu lösen. Schreibt keine E-Mail. Ja. Einfach zum Counter gehen. Genau. Man schaut sich in die Augen, man kann sich unterhalten, man kann dann wirklich auch nachvollziehen, worum geht es da gerade. Und da geht es ja auch gar nicht unbedingt um, und es gibt ja auch eine Vielzahl von verschiedenen Beschwerdemöglichkeiten. Ne? Ich meine, ich hatte irgendwie vor einer Weile eine Situation, auch eine Beschwerde, die ich erst gar nicht nachvollziehen konnte, weil da irgendwie das Problem war, dass eine Toilette geschlossen war. Mhm. Aus irgendeinem Grund. Da war eine Reparatur, da war irgendwas. Und das hat dann eine Mutter von zwei Kindern so gestresst, die Situation, wo ich eigentlich dachte, okay, dann nimm halt die im nächsten Themenbereich.
Ja.
Es ist nicht so wirklich tragisch, aber dennoch war da irgendetwas, was da so, ich sag mal, getriggert hat, dass das ein Riesenthema wurde.
Ja.
Und ich habe das natürlich beim Anruf, beim Hinlaufen, so ich krieg einen Anruf, hey Lukas, komm schon bitte vor, wir haben ja das. Dann versuche ich immer alle Infos zu kriegen und lege mir dann ja schon so ein bisschen meine Phrasen zurecht.
Genau.
Auf dem Weg dahin beschäftige ich mich damit. Um dann zu verstehen, okay, was kann ich tun? Und da hat es mich dann vor Ort, aber so habe ich so komplett, war ich so, dann so unvorbereitet, weil das einfach irgendwas muss da gewesen sein, was ich so nicht habe kommen sehen.
Ja.
Und das meine ich ja auch so, was dieser Kontakt mit Menschen so besonders macht einfach, weil jeder Mensch ist anders, hat irgendwie andere Erwartungshaltungen und da muss man eben auch sich anpassen, wie man eben damit umgeht.
Ja. Ja, verstehe ich. Ich erinnere mich an meine Lieblingsbeschwerde zurück in Alton Towers damals. Ja. Das ging hin und her und ich habe ihm jedes Mal immer ganz nett und höflich die gleiche Frage beantwortet und er wollte mit irgendjemandem sprechen und ich war halt Manager on Duty gerade. Ja. Und dann wollte er immer höher und dann hat er irgendwann gefragt, wer ist der Chef, wem gehört Merlin Entertainment? Und ich gesagt, Nick Varney, aber den können sie jetzt leider nicht sprechen, aber wir haben den Gästeservice und er ist dann irgendwann zum Gästeservice gegangen, hat sich dann aber über mich beschwert. Ja. Weil
dann musstest du wieder hin.
Das haben wir dann zum Glück anders abwickeln können, aber er hat dann eben gesagt, ja, der Franzose oder Spanier da, weil ich anscheinend einen komischen Dialekt habe auf Englisch, sagte ja, er hat mich ausgelacht, weil ich habe irgendwann die Kontenance verloren und fand dieses immer wieder Fragen, wer ist hierfür verantwortlich, der hat mich gebrochen, der Mann. Mhm. Also, ja, wild. Wilde Sache. Wenn du jetzt wir haben ja viele ZuhörerInnen da draußen, die ja auch neu in der Branche sind. Ja. Du hast ja auch gerade ein bisschen Werbung gemacht für die Schule in Ravensburg. Ja. Was würdest du Neueinsteigern raten in dieser Branche, in der Nische, in der Industrie, wo wir unterwegs sind?
Das ist wieder was, das wird wahrscheinlich, werden die Professoren nicht unbedingt so gern hören. Aber für mich hat es so wahnsinnig gezeigt, es ist so, dass Noten und Ähnliches sind nicht ganz so relevant bei uns in der Branche. Bei uns kommt es wirklich um, und das ist mir extrem wichtig, wenn ich Leute habe, die sich bewerben, ist, man muss einen gewissen Funken spüren.
Ja.
So, das ist so, wir machen hier einfach keinen normalen Job. Wer einen normalen 9-to-5-Job machen möchte, möglichst im Warmen, möglichst immer sehr angenehm, ja, dann halt nicht im Freizeitpark.
So,
hab eine Leidenschaft für die Branche, hab eine Leidenschaft, mit Menschen zu arbeiten und sei dann auch nicht müde. Geht auf Veranstaltungen, ob es die AJAPA ist, war jetzt gerade eben erst, oder ob sonstige Networking-Veranstaltungen sind. Geht dahin und nervt die Leute aus der Branche ein bisschen.
Ja.
So, gibt ja so ein positives Nerven. Mhm. Versucht in Kontakt zu kommen, damit man einfach auch schon mal ein Gesicht hat. Wichtig aber auch, man darf sich in der Branche hier aber auch für keine Aufgabe zu schade sein. Das ist so, es ist super wichtig, um einfach unseren Job und unser Umfeld zu verstehen, dass man mal die Dinge gemacht hat, dass man mal ein Frontline-Staff war, dass man mal ein Jahr lang eine Attraktion, Operator,
ja,
ist. Das ist unsere Kernaufgabe, wenn man sich so mal anschaut. Mich braucht es heute, ganz ehrlich, das ist so, wir haben Strukturen, wir haben Prozesse, eigentlich braucht es mich heute nicht.
Ja.
Das ist so, aber die operativen Kolleginnen und Kollegen wirklich hier im Bereich Frontline-Staff, das sind ja im Prinzip die, die wir einfach, ja, die wir brauchen.
Ja.
So, ohne diese Person funktioniert unsere Branche nicht.
Ja,
das stimmt. Und das, glaube ich, macht das einfach alles so, ja, so wichtig und so schön. Und deswegen geht an die Front, habt Spaß hier im Park, sowohl als Gast auch als auch Mitarbeiter.
Und ich, oh, das ist so schön. Und absolute Red Flag finde ich halt auch, wenn man auch gerade als Vorgesetzter irgendwie sagt, da rufe ich jetzt jemanden für. Finde ich. Gerade wenn irgendwo Müll liegt oder irgendwie so. Irgendwas, was man schnell irgendwie erledigen kann oder auch mit dem Gast irgendwie schnell lösen kann. Nee, mach das selber. Ja. Seid Vorbild. Ich meine, das gilt generell immer natürlich als Mensch, als Vater, als Vorgesetzter, als egal wer. Sei einfach ein Vorbild.
Genau.
Don't be a dick, würde ich mal sagen, als gute Lebensregel. Ja. Und macht alles mal durch, ja. Gibt es eine Sache so als Abschluss noch, wo du sagen würdest, das ist so, hat dich auf deinem Weg am weitesten gebracht, so irgendwas zu lernen, irgendwas zu machen, zu ausprobieren oder vielleicht mit jemandem zu sprechen, außer Miro, den wir jetzt hier schon, wenn Miro sitzt wahrscheinlich gerade zu Hause,
hört das. Wir wollen ja nicht, dass jetzt zukünftig alle sich bei Miro melden und sagen so, hey, hast du bitte noch einen Tipp? Da aber nochmal kurz ein anderer Werbeblock. Die AYAPA bietet ein Mentor-Mentee-Programm an. So, das ist, da können sich Einsteiger in die Branche, können sich anmelden, um dann von anderen erfahrenen Leuten aus der Branche eben beraten zu werden in Karrierefragen. Googelt es, das ist ein super, super Programm. Einfach nicht faul sein. Einfach wirklich den Kontakt mit Menschen suchen. Ja. Wirklich zu verstehen, wer sind denn die Key Player hier in der Branche? Wo muss man sein? Mit wem muss man sich unterhalten? Und einfach die Leidenschaft nicht zu verlieren.
Voll gut.
Das Wichtigste.
Stark.
Besser wird's nicht.
Nee.
Ich drück auf Stopp.
Lukas, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Ja. Und ich weiß, jetzt kurz vor Schichtbeginn hier noch kurz einmal über dein Leben zu sinnieren. Es hat mir sehr viel weitergebracht. Ich hoffe, da draußen hat es euch auch weitergebracht. Wenn ihr mehr wissen wollt über Lukas Metzger, LinkedIn bist du, glaube ich, unterwegs.
Bin ich unterwegs,
ja. Ansonsten guckt einfach mal bei VJoy vom Europapark rein oder hört euch die verschiedenen Podcasts an, auch vom Europapark. Da lernt ihr auch ein bisschen darüber, was Lukas zum Beispiel mit Voltron gemacht hat. Das ist Quatsch, das jetzt hier zu erzählen. Da gibt es schon so viel Material draußen. Aber es war schön, dich jetzt einfach nochmal so ein bisschen persönlich kennenzulernen und einfach schön zu sehen, wie viele Parallelen wir da haben. Danke dir.
Super, vielen Dank.
Ich muss wirklich sagen, das war jetzt so die letzte Folge, die wir jetzt aus dem Studio 78 aufgenommen haben und veröffentlicht haben. Ich könnte mich dran gewöhnen, so ein festes Podcast-Studio zu haben, ist schon irgendwie nice. Nicht immer bei mir da oben im Dachboden im Kabuff zu sitzen oder hier am Schreibtisch. Das war schon, also lieben Dank nochmal an den Europapark, lieben Dank an Melanie vor allem, dass sie das Ganze eingespielt und gestielt hat und natürlich auch lieben Dank an Lukas Metzger. Und wenn ihr mehr über Lukas Metzger wissen möchtet, ich habe es ja vorhin im Interview am Ende ja schon gesagt, guckt euch mal die Folgen auf VJoy an zur Baustellendokumentation von Voltron, da seht ihr sehr viel Lukas Metzger und ansonsten einfach mal bei LinkedIn vorbeischauen. Solltet ihr Young Professionals sein oder auch alte Hasen hier im Geschäft und wollt mit Lukas auch mal Kontakt aufnehmen. Er ist natürlich wie die restlichen Leute von den ganzen großen Parks auch regelmäßig auf den IAPA-Messen anzutreffen und auch regelmäßig als Speaker unterwegs. Also schaut doch einfach mal da vorbei, dann gibt es auch ein persönliches Gespräch. An dieser Stelle nochmal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Und wie eingangs schon gesagt, wenn euch diese Folge gefallen hat oder auch nicht gefallen haben sollte, schreibt mir doch einfach eine E-Mail an contact@stefanburian.com, meine Webseite stefanburian.com, und wenn ihr diesen Podcast auf iTunes oder Spotify bewerten solltet, da würde ich mich freuen. Das hilft diesem Podcast ungemein. Danke fürs Zuhören und euch da draußen noch eine schöne Zeit.